1. Juni, das ist der Beginn des Pride Month. Warum? Weil Ende Juni 1969 die LGBTQ-Bewegung mit den Stonewall Riots wirklich begann. Grund genug also, sich mit einem Verein auseinanderzusetzen, der sich für die Gleichberechtigung der queeren Community einsetzt und auch Pride Parades organisiert. Zu meinem Glück konnte ich mit einer Vorständin des Christopher Street Day Vereins hier in Stuttgart sprechen. Neugierig geworden? Dann geht's jetzt los. Let's do it. Ja, heute zu Gast bei mir ist die Selma Frey, die Vorständin beim CSD Stuttgart ist. Und das ist perfekt, weil wenn ihr die Folge hört, ist der 1. Juni und das bedeutet, Pride Month ist draußen. Und das ist, finde ich, Grund genug, einmal zu sprechen, was macht so ein Christopher Street Day Verein und wie kann man das feiern, vor allem gerade während Corona. Deswegen freue ich mich ganz arg, dass du da bist, Selma.
Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, bei dir zu sein und drüber zu sprechen. Ich bin gespannt. Ich freue mich.
Sehr schön. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen mit den Einstiegsfragen an, die bei
Ja.
mir immer am Anfang kommen. So eine kleine Schnellfragerunde. Es sind mal wieder sehr random Fragen. Du schießt einfach
Okay.
drauf los, was dir in den Kopf kommt.
Alles klar.
Was war bisher dein größtes Abenteuer?
Oh Gott. Ich glaube, das war alleine von in Amerika rumzureisen und auch wieder heimzureisen, weil ich Flugangst habe. Und der Flug zurück alleine war für mich ein ganz großes Abenteuer, aber ich habe es geschafft.
Oh wow, Respekt, ja vor allem, da fliegt man ja auch schon ein
Eine Weile.
Weilchen.
Ja, so ein Tag. Aber genau, das war super. Ich würde es auch wieder machen.
Okay,
Ja.
wow, und hast du irgendwelche Tipps, weil so Flugangst betrifft ja sehr viele Menschen. Wie kommt man da runter?
Ja, tatsächlich. Ich habe gemerkt, dass es mir unfassbar hilft, wenn ich währenddessen Podcasts anhöre.
Ah.
Weil Musik hilft mir nicht so, weil ich kann mich da nicht so richtig drauf konzentrieren. Aber so Podcasts, dann höre ich immer so einen richtig spannenden Sex-Podcast. Und das sind so Themen, die einen dann interessieren und mitnehmen. Und da geht es ganz gut. Das lenkt mich dann ganz gut ab.
Ja, cool. Also alle, die jetzt vielleicht, wenn Corona besser wird und ihr geimpft seid, etc. und verreist, müsst ihr jetzt Podcast hören.
Ja, genau. Deinen,
Unseren,
unseren.
ja, vor allem unseren jetzt, ja. Sehr cool. Lieber Lady Gaga oder Madonna?
Lady Gaga.
Wäre bei mir das Gleiche. Welche Menschen inspirieren dich?
Wow, gute Frage. Ich glaube, mich inspirieren die Menschen am meisten, die ihrer Leidenschaft folgen und auch wirklich viel dafür tun, also so ehrenamtlich viel machen, sich für größere Sachen einsetzen. Mich begeistert zum Beispiel total Emma Watson,
Oh
die,
ja.
also einmal, weil ich ein Harry Potter Fan bin und war.
Yay! Welches Haus bist
Genau.
du?
Hufflepuff.
Okay.
Ja, und du?
Ich wäre, glaube ich, gern Gryffindor, aber ich glaube, ich bin so ein Ravenclaw.
Ah, okay. Genau, und so ihr Engagement mit Feminismus und Intersektionalität finde ich total bewundernswert.
Ja.
Und so Menschen inspirieren mich dann wirklich sehr.
Prince Charming oder Princess Charming?
Gute Frage, beides. Vielleicht, je nachdem.
Hast du auch die Sendung geguckt? Also die Dating-Sendung?
Ich habe tatsächlich mal reingeschaut, ja. Ich habe es nicht so richtig verfolgt, aber ich habe auf jeden Fall mal reingeschaut.
Sehr
Ja.
cool. Ja, also Prince Charming habe ich auch nicht geguckt, aber Princess Charming habe ich jetzt tatsächlich angefangen zu gucken und da haben wir auch immer so andere Podcasterinnen und ich haben da jetzt so ein Weekly Talk darüber und es ist mega interessant, so die Leute da kennenzulernen. Ich glaube, bei dem Princess Charming wird es mehr auch Richtung der Persönlichkeit gehen und weniger Drama, hoffe
Cool.
ich.
Hoffe
Schauen
ich, ja, das wäre schön. Ja, spannend. Ich
wir
glaube, ich muss da auch mal reinhören oder
mal. Ja,
reinschauen. Ja.
gerne. Was war denn das geilste Kostüm oder die geilste Formation, die du mal auf einer Pride Parade gesehen hast?
Boah, da sieht man so viele. Was ich gesehen habe, das war 2018. In Stuttgart auf dem CSD, da war eine Drag Queen und die hatte Stelzen an.
Wow.
Und die war dadurch eh schon mal ein großer Mensch, aber dadurch nochmal so einen Meter größer. Und mich hat das so fasziniert, weil nach dieser Parade meine Füße schon so wehtaten und ich mit meinen Sneakers mitgelaufen bin. Und ich dachte, Respekt, das war so super cool und hatte auch so schöne, lange, glitzernde Hosen an und ist da wie so ein Riesenengel da durchgeschwebt. Und man hat sie natürlich von Metern Entfernung gesehen. Mhm. Das fand ich total beeindruckend. Das fand ich richtig cool, ja.
Ich finde es so cool, wie viele Gedanken sich die Menschen auch machen für ihre Kostüme oder ihre Formationen, die sie da bilden, was für Liebe da auch drin steckt, für ihren Ausdruck, ist brutal.
Total, so viel Arbeit. Ich habe auch noch im Kopf verschiedene Drag Queens, ich glaube aus Stuttgart, die auch wirklich dann ihre Outfits als Regenbogen abgestimmt haben, also alle Farben, die dann dabei waren.
Wow.
Was auch ein super Bild war. Und auch andere Formationen. Es ist so kreativ, es ist so schön. Also man merkt richtig, wie die Leute Spaß dran haben, mitzulaufen. Und sich zu zeigen.
Ja, und sich zu feiern.
Genau.
Da sind wir ja auch schon so ein bisschen beim Thema, weil für viele ist ja so Christopher Street Day vor allem eine bunte Parade, Alkohol und Party. Für viele. Aber eigentlich steckt da ja viel mehr dahinter.
Ja, genau. Es ist auch schön, dass es so als Party gesehen wird, aber eigentlich steckt da ganz viel mehr dahinter und auch ganz viel Geschichte. Auch viel Politisches. Ich meine, die Ursprünge vom CSD sind ja schon sehr bewegend. Also ich weiß nicht, wie du dich da auskennst, aber da in New York mit dem Stonewall Inn, mit der Bar.
Ja, ich habe tatsächlich eine Folge mal drüber gemacht und mich da ein bisschen recherchiert, was da innerhalb dieser 5 Tage abging. Also
genau, und die Leute sich dann einfach gewehrt haben gegen diese Polizeiwillkür und der Diskriminierung und da ja auch ganz viel auch von den People of Color und Drag Queens und auch den Transmenschen herkommt. Ja. Und daher ist so eine Parade natürlich auch vor allem einmal, okay, wir sind sichtbar, wir sind da und auch so eine Erinnerung, wo wollen wir hinkommen und ein Aufzeigen. Es wird auch immer noch diskriminiert, es gibt immer noch viele Menschen, die drunter leiden und nicht offen ihre sexuelle Orientierung oder Identität leben können.
Ja.
Und dadurch so eine Parade auch ein super Mittel, auch politische Forderungen anzubringen.
Ja.
So.
Was viele ja nicht wissen, woher das Christopher Street im Endeffekt kommt. Und witzigerweise ist das so ein deutsches Phänomen, dass es nicht Pride Parade oder irgendwie sowas ist, sondern dass sich der CSD bei uns so etabliert hat. Aber das war eben diese Riots, die du ja angesprochen hast, das Stonewall Inn, wo das Ganze dann seinen Lauf genommen hat. Das war ja in der Christopher Street in New York.
In New York, genau. Ja, ich habe heute auch mich noch mal ein bisschen reingelesen und auch eben gefunden, dass im englischen Raum man eigentlich ja nur von Pride oder Pride Parade spricht. Mhm. Und im deutschen Raum ist es so Christopher Street Day geworden.
Ja. Ja. Aber immer ein Name, mit dem dann viele Leute das auch verbinden.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch eine schöne Erinnerung. Ich finde auch immer wichtig, sich zu erinnern, woher das eigentlich kommt.
Ja.
Und wer so unsere oder unseren Boden gelegt hat dafür, dass wir überhaupt auch auf die Straße gehen können.
In meiner Recherche für die Folge oder auch für die andere Folge habe ich rausgefunden gehabt, dass der erste CSD zum 10. Jahrestag der Unruhen in Berlin stattfand. Aber was ich nicht wusste, ist, dass exakt 2 Tage später dann eine Parade in Stuttgart war. Mhm. Also beinahe die ersten wären wir gewesen im Ländle.
Ja, im Ländle, ja, genau. Ich habe auch, genau, also der erste in Stuttgart war am 30. Juni 1979 und ich fand es ganz spannend, weil das lief damals unter der Deklaration als Straßentheater. Wurde es so zum Anlass genommen, schon als Homo-Befreiungstag, aber wurde damals noch so deklariert. Aber ich fand es auch mutig, dass damals dann die 400 TeilnehmerInnen dann auf die Straße gegangen sind, um halt aufzuzeigen, wir sind auch da.
Ja.
Da war der CSD Stuttgart ganz früh dran.
Ja, mega.
Tatsächlich, genau.
Ja, vor allem, wenn man auch nochmal überlegt, da habe ich in der Folge davor nochmal drüber gesprochen, in Deutschland galt ja bis 1994 der Paragraph 175, der ja eigentlich gleichgeschlechtlichen Sex ja auch verboten hat, so im Strafgesetzbuch, wo ich immer noch so einen kleinen Brainfuck habe, dass das so lange im Gesetz war. Und das war ja 5 Jahre davor. Und das so öffentlich zu zeigen und gerade im Ländle, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe schon das Gefühl, dass hier im Süden, gerade wenn man jetzt Stuttgart mit Berlin oder mit Köln vergleicht, sind wir da doch noch, harmlos ausgedrückt, konservativer. so nicht ganz so offen oder wie sind da deine Erfahrungen?
Ja, also ich kann da vor allem, also bei mir persönlich halt davon sprechen, weil ich auch aus einem ganz kleinen Dorf komme im Schwarzwald und da ist es auf jeden Fall noch sehr konservativ. Also auch an sich auf der Schule, ich kann mich nicht daran erinnern, dass da jemand sich geoutet hätte. Oder ich, oder bis man meist selber auf die Idee kam, dass es da andere Möglichkeiten gibt als Heterosexualität. Und da finde ich auch bis heute ist es noch nicht so richtig angekommen. Jetzt, ich wohne in Tübingen, da finde ich, ist es schon mehr. Da gibt es dann auch so kleinere Treffs und so weiter. Und
Na, Studentenstadt.
ja, genau, die Studenten, ja, genau, wo zusammenkommt. Und ich finde, Stuttgart ist schon auch bunt. Aber ich glaube, es geht immer noch mehr, was auch gut zu unserem Motto dieses Jahr passt. Aber ja, ich finde auch, ich glaube, in der Mehrheitsgesellschaft muss schon noch mehr ankommen, wie normal es ist, auch eine vielfältige Gesellschaft zu haben und dass es nicht Angst machen muss und dass auch andere Lebensweisen abseits von heteronormativen Vorstellungen auch völlig okay sind und völlig schön.
Du hast jetzt ja gerade schon das Motto angesprochen. Ich habe das auch noch mal gelesen, habe so ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich das total schön finde, weil das ja schaffe, schaffe,
Bunter werden.
bunter werden, genau. Das ist total süß. Für die, die vielleicht nicht aus dem Süden kommen, man hat so ein bisschen das Stereotyp von den Schwaben. Ich komme aus Baden, deswegen sage ich jetzt prima Schwaben. Das heißt so schaffe, schaffe, Häusle baue, ist so das Lebensziel der Schwaben. Deswegen da ein kleiner Wortwitz, den ich sehr witzig fand.
Ja, genau. Ja, das ist auch ganz nett, weil das Motto greift zurück auf das allererste Motto, was es bei uns beim CSD Stuttgart gab. Und zwar der erste CSD, also der Verein wurde ja dann noch 2001 erst richtig gegründet. Und da war dann das erste Motto: Stuttgart ist bunt. So
Ah,
als
okay.
Statement. So, Stuttgart ist bunt. Daher ist das so ein bisschen ein Rückgriff darauf. Und natürlich auch so, okay, was haben wir bisher geschafft in den 20 Jahren? Weil den CSD gibt es jetzt auch schon seit 20 Jahren. Also den Verein gibt
Glückwunsch.
es schon, Dankeschön, schon seit 20 Jahren. Wo kann man noch mehr machen? Wo muss man noch mehr schaffen? Wer kann alles mitschaffen? Genau, aber da bedienen wir uns natürlich so ein bisschen dem Schwaben-Klischee als fleißige Schaffer, was auch gut ist.
Ja, definitiv. Nee, ich finde es mega. Weil viele Leute, glaube ich, unterschätzen auch voll den Aufwand, der so ein CSD-Verein, es gibt ja viele in Deutschland, ne, was die alles machen, weil das ist ja nicht nur die eine Parade im Jahr, die auch wahrscheinlich schon mega anstrengend ist zu organisieren. Ich will mir das gar nicht ausmalen, was da für Arbeit drin steckt, bis da alle Richtlinien eingehalten sind und Maßnahmen und Anmeldungen und alles gemacht wurde. Aber es gibt ja noch viel mehr auch unter dem Jahr.
Ja, genau. Das war mir am Anfang auch gar nicht so klar, vor meiner Zeit beim CSD. Aber es ist extrem viel. Also die Arbeit ist wirklich übers ganze Jahr verteilt und das ehrenamtliche Orga-Team und der Vorstand und auch alle anderen fleißige Händchen, die uns mithelfen, sind dann schon auch das ganze Jahr beschäftigt mit einem Rückblick, wie war das letzte vergangene Pride-Jahr, was haben wir für ein Motto dieses Jahr, wie wollen wir das machen. Corona hat dann natürlich auch nochmal alles verändert. Wie arbeitet man unter Corona, wie organisieren wir uns selber. Da hat sich dann viel verändert, dass wir mehr online gemacht haben, weil man sich ja gar nicht treffen durfte. Und das ist dann schon auch immer so eine Waage zwischen, man möchte natürlich Veranstaltungen machen und nach außen sichtbar sein, aber gleichzeitig möchte man ja auch niemand gefährden und muss auch aufpassen, ja, mit dem leidigen Thema Corona, dass da auch nichts passiert. Genau, aber es ist wirklich, ja, ganz tolle ehrenamtliche Arbeit, die da das ganze Team leistet.
Was steht denn dieses Jahr jetzt, vor allem wenn wir jetzt mal ab dem Pride Month so ein bisschen in den Sommer gucken, was steht denn da vom CSD an und wie funktioniert das unter Corona?
Genau, also es wird verschiedene Aktionen geben. Was es auf jeden Fall geben wird, ist eine Politdemonstration. Keine Politparade, wie es vor Corona war. Da muss man noch ein bisschen vorsichtig sein. Aber es wird auf jeden Fall eine Demonstration geben, wo wir durch die Stadt ziehen werden mit verschiedenen Gruppierungen, wo auch wieder die Fahnen geschwungen werden und die Plakate rausgeholt werden können, weil es super wichtig ist, dass wir da auch wieder auf die Straße gehen. Um für uns einzustehen und so weiter. Genau, und das Hauptwochenende, was da anschließt, das ist der, das muss ich selber kurz überlegen, genau, das 31. Juli, und der 1. August. Genau, und an dem Samstag wird es die Polit-Demonstration geben und eine Kundgebung. Und das wird dann überleiten in so ein, in eine Infomeile mit den verschiedenen Vereinen und Initiativen, die es in Stuttgart gibt. Die werden da informieren, die werden da vertreten sein. Und wenn es richtig gut läuft und wir das alles machen können, je nach Corona-Lage, sollte auch eine Hockeze draus werden mit kleinem Gastroangebot. Cool. Also das wäre natürlich schön. Müssen wir mal schauen natürlich, wie das umgesetzt werden kann. Aber wir hoffen ganz stark, dass da auch so ein kleines Hockezefest möglich ist.
Mega. Vielleicht müssen wir auch hier für die Menschen, die nicht aus Süden kommen, sagen, was eine Hockete ist.
Also, stimmt.
Weil ich glaube, das ist so typisch. Also ich kenne auch, bei uns in Baden heißt es Hockete. Und ich glaube, bei euch, also hier im Schwaben, ist Hockete. Aber im Endeffekt meinen wir das gleich. Nämlich, dass man halt so zusammen hockt. So bei einem kleines Fest im Endeffekt. Irgendwo gibt es immer was zu trinken und was zu essen. Und
stellt Biertischgarnituren auf und setzt sich zusammen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde eigentlich den Begriff auch total süß, so Hockete oder Hockete. Das Hockete. Ist so, ich find's das ist so auch sweet. Aber ich glaube, dass es viele nicht verstehen im ersten Moment.
Das stimmt. Und ich finde, bei diesem Hockete-Wort, da schwingt aber auch so ganz viel Geselligkeit noch mit, finde ich. Also für mich, da ist so ganz viel Geselligkeit mit verbunden.
Ja, aber vielleicht auch, weil ich bin ja auch ein Dorfkind und bei uns hatte halt auch natürlich vor Corona und als man klein war und so und als es eh noch keine Rolle gespielt hat, hatte jeder Verein eine Hockete. Jeder Verein. Ja. Und es war halt immer irgendwie am Wochenende irgendwas Schönes. Man hat immer seine Freunde dort getroffen. Und irgendwann ist man halt von der Apfelschorle, als man ganz klein war und die Süßigkeiten, die es dort gab, dann zur Weinschorle gegangen. Weil man da ein bisschen älter wurde. Man ist damit irgendwie so groß geworden. Und man hat man verbindet es, wie du sagst, so mit Geselligkeit, mit einfach was Vergnügsam.
Genau, und so zusammenkommen, so ein Ort, in dem man zusammenkommt, sich austauschen kann, was genau das ist, was wir auch endlich wieder haben möchten als CSD-Verein, vor allem auch für die ganze LGBTQ+-Community, ein Ort, wo man zusammenkommen kann, endlich wieder, wo man sich austauschen kann, begegnen kann. Ja, da freuen wir uns drauf, wenn das wieder möglich sein wird.
Ja, das ist mega schön und gerade so Orte der Begegnung oder auch so Vereine der Begegnung sind, glaube ich, unglaublich wichtig, weil du hast es auch schon angesprochen und mir ging es auch ähnlich bei mir im Dorf. Ich kannte auch niemand, der offen nicht heteronormativ gelebt hat. Also gefühlt waren alle um mich herum in heterosexuellen Beziehungen und cis. So, also bei uns gab es auch gar nicht niemand, mit dem man sich über dieses Thema so hätte unterhalten können. Jetzt so nach einer Weile gibt es jetzt schon bei uns auch im Dorf ein paar lesbische Pärchen oder irgendwie sowas, aber da hätte ich auch gar nicht gewusst, wo ich mich hinwenden sollte. Was vielleicht auch ein Grund war, warum mein Coming-out super spät war. Das war auch erst mit Anfang 20, weil ich halt einfach keine Berührungspunkte hatte. Und so eine Hockete oder so eine Parade, das schafft dann einfach Berührungspunkte und Sichtbarkeit.
Total, also da kann ich nur mitgehen. Für mich persönlich war das auch in Stuttgart der erste Kontaktpunkt zu einer queeren Community oder wo man einfach hingehen kann und einen Ort hat, wo man Leute kennenlernen kann, die gleichen Interessen hat und sich einfach mal austauschen kann. Und ich finde, es ist so wichtig, Räume zu haben, wo man über Probleme sprechen kann unter Gleichgesinnten.
Ja.
Ist total wichtig. Und ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, aber es gibt ja auch Planungen oder ich hoffe, dass es umgesetzt wird, dass Stuttgart ein Regenbogenhaus bekommen soll. Mm. Da gab es auch eine Studie dazu.
Ja.
Ist noch die Frage, wie das umgesetzt wird, aber fände ich auch eine ganz tolle Sache. Also nochmal einen Ort zu haben, einen Schutzraum und so weiter. Wo man auch wieder sieht, Stuttgart schafft. Genau, Stuttgart ist am Schaffen, dass es vielleicht noch bunter wird.
Ja, auf jeden Fall. Richtig cool wäre das, ja. Ja, ich habe so ein bisschen, du hast auch gerade Studie genannt, so ein bisschen ein Negativbeispiel gerade da noch im Kopf, was ich neulich gelesen hatte, correct me if I'm wrong, aber da war irgendeine Studie, so eine Befragung im Land und da gab es wohl die Frage, ob man denkt, dass dieser Aktivismus für die LGBTQ+-Community übertrieben wäre. Und als ich das gesehen habe, war ich halt ultra schockiert, weil allein, wie die Frage gestellt war, war halt unter aller Sau im Endeffekt. Ja, das war super suggestiv, so im Sinne von, eben dieses, ist es zu viel? Und ich denke mir so, was ist los mit euch? Es kann ja irgendwie, Ein Aktivismus kann ja nie zu viel sein, wenn man eben noch lang nicht so am Ziel ist.
Ja, also das haben wir auch mitbekommen, war wirklich sehr unglücklich formuliert, die Fragestellung. Es gibt auch dann tatsächlich also es gab eine Reaktion darauf von unter anderem uns und vielen anderen Vereinen. Kann man auch bei uns nachlesen. Was es für uns halt, also wir waren auf der einen Seite auch überrascht, dass so eine Frage gestellt wurde. Wie gesagt, war glaube ich, einfach sehr unglücklich formuliert. Wir fanden dann aber auch und haben uns darüber unterhalten, dass gerade, dass so eine Frage gestellt wird oder dass da vielleicht Sachen noch unglücklich formuliert werden, kann man eigentlich wieder als Anlass nehmen, dass man doch noch mehr drüber sprechen muss.
Ja,
Also gerade,
ja.
dass man diese Frage nochmal wirklich als Anlass nimmt. Ich glaube, es ist noch nicht zu viel, sondern die Frage zeigt eher, wir müssen uns noch mehr drüber unterhalten,
Ja.
über Aktivismus und miteinander sprechen, was kann man besser machen. Genau. Also, dass man da eher so eine Gesprächsgrundlage aufgrund dieser missglückten Fragestellung sucht.
Seid ihr da als CSD-Verein auch mit der Politik so in Kontakt? Also habt ihr da einen Austausch?
Ja, genau. Wir vom Vorstand und auch andere von uns sind in verschiedenen Netzwerken aktiv, unter anderem auch mit der Stadt Stuttgart. Bei uns im Rathausempfang, der jetzt Mitte Juli ist, da wird auch der Oberbürgermeister eingeladen. Und also da sind wir schon im Austausch, weil unsere Arbeit auch einfach politisch
Ja,
ist und
ja.
meiner Meinung nach auch sein muss,
Auf jeden
weil
Fall.
wir auch die Politik erreichen möchten, mit unseren Forderungen natürlich.
Habt ihr, was die Aufklärungsarbeit angeht, irgendwie Schwerpunkte gesetzt, was ihr so erreichen wollt, oder seid ihr da recht breit unterwegs und versucht, da wirklich jeden irgendwie unterzubringen?
Ja, dadurch, dass wir ja eine ganz große Community vertreten, das sind ja ganz, ganz viele drunter gefasst, versuchen wir natürlich für alle da zu sein. Trans-Community, jegliche Buchstaben der LGBTQ+-Community und so weiter. Wir haben jedes Jahr Forderungen und ich glaube, die decken ein ganz großes Spektrum ab. Unter anderem deckt es ab, dass wir uns eine Modernisierung von dem transsexuellen Gesetz wünschen.
Ja.
Zum Beispiel, oder das vollkommene Verbot von Konversionstherapien, die immer noch nicht komplett verboten sind. Ich
Sind
weiß
noch
nicht, ob wir
nicht
nicht
verboten.
komplett, nee, noch nicht
Was?
komplett. Genau.
Wie kann das
Erschreckend.
sein?
Erschreckend. Ja, ich weiß auch nicht. Ja.
Unter welchen Umständen ist das denn noch erlaubt?
Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, es ist noch an Alter gekoppelt.
Ach.
Da bin ich mir jetzt aber gerade unsicher. Ich weiß nur, dass sie nicht komplett verboten sind, was absolut keinen Sinn macht und absolut schrecklich, dass die überhaupt durchgeführt werden.
Ja, voll.
Genau, unter anderem auch, was uns auch sehr wichtig ist, es betrifft vor allem die MSM, also Männer, die Sex mit Männern haben, so als übergefasste Begriff, dass es da eine realitätsgetreuere Fristenregelung geben muss, was Blutspende betrifft. Ich weiß
Oh, das
nicht,
ist ganz arg schrecklich, das
ob dir
Thema.
das was sagt, aber es wird
Ja.
eben genau erwartet, dass man ein Jahr lang keinen Sex hat, dass man
Ja.
als bisexueller Mann oder schwuler Mann oder MSM-Mann Blut spenden darf. Und das ist absolut
Das
lächerlich.
ist so krass, vor
Es macht.
allem heutzutage. Ich meine, diese Blutkonserven, die werden ja danach eh noch mal getestet, bevor
Genau.
das irgendwie verabreicht wird.
Genau. Und letztendlich muss man das ja runterbrechen, dass bestimmte Sexualpraktiken gefährlicher eingestuft werden. Und letztendlich ist es aber auch diskriminierend zu sagen, nur diese Menschen betreiben diese
Ja, voll.
Sexualpraktiken. Und
Voll.
von heterosexuellen Menschen kann man auch nicht erwarten oder wird auch nicht erwartet, dass die ein Jahr lang enthaltsam leben. Also ich finde, das
Voll.
ist ganz absurd.
Brutal, wenn man sich mal überlegt, da ist vielleicht ein Mann, der mit einem Mann verheiratet ist, die führen eine monogame Ehe und haben zu einer Ehe, bei ihnen gehört halt Sex dazu. Die dürfen nicht Blut
Genau.
spenden, aber halt heterosexueller Mann oder Frau, die jedes Wochenende mit vier verschiedenen Menschen Sex hat. Ich meine, gönn dir, no shame und so, aber vielleicht sogar
Ja.
nicht verhütet oder sowas. Da wird nicht mal nachgefragt.
Genau, und es macht einfach absolut keinen Sinn und da auch einfach zu unterstellen,
Ja.
dass also beziehungsweise eine gewisse Personengruppe den Zugang nicht so zu ermöglichen, macht für mich einfach wenig Sinn. Vor
Total.
allem denke ich, ist es ja total notwendig, dass Leute Blut spenden gehen.
Voll, ja. Und da grenzt man jetzt komplett eine Gruppe aus. So, und wie du
Genau.
sagst, ich glaube, durch Corona ist das ganze Blutspendenthema noch schlimmer geworden. So, also dass halt an Reserven fehlt und dass man
Genau.
immer noch bis heute, dass so eine doch große Gruppe einfach ausgrenzt auf Basis von
Ja,
so einer unnötigen Sache.
es ist mir nicht nachvollziehbar, genau. Also da decken wir schon viel ab und auch ein ganz großes Thema. Es sind natürlich auch geflüchtete Menschen aus der LGBTQ+-Community, wo es auch noch nicht eindeutige Regelungen gibt, wie das ist, ob sie hier bleiben dürfen und so weiter. Und das ist natürlich auch so ein wichtiges Feld.
Also sozusagen die geflüchtet sind aufgrund ihrer sexuellen Identität, oder?
Genau,
Okay.
genau. Ja.
Und das ist kein Asylgrund. Ich kenne mich da politisch ehrlicherweise nicht aus,
Ja,
aber
ich bin mir da auch unsicher. Es gibt, ich glaube, was da noch so ein Problem ist, ist, was ist ein sicheres Herkunftsland? Und ich glaube, da gibt es noch nicht diese eindeutigen Regelungen. Und
okay.
ich glaube auch an sich, wir müssen dann auch eine Anlaufstelle bieten können für queere, geflüchtete Menschen hier, die
Ja.
dann irgendwie Unterbringung finden können, geschützt, die Beratung bekommen und so weiter. Gibt es in Stuttgart, aber das ist auch ganz wichtig.
Ja, definitiv. Gerade in letzter Zeit gab es ja viele ganz, ganz schlimme Meldungen aus dem Iran,
Ja.
wo ein Mensch sein Leben hat geben müssen, weil die Familie feindlich gegenüber seiner sexuellen Identität war, was mich so schockiert hat, es zu lesen, dass sowas halt immer noch passiert, aber das ist so ein großes Thema weltweit noch. Ich meine, ich finde es mega wichtig, dass auch in Deutschland weiter für die Gleichberechtigung gekämpft wird. Gleichzeitig muss man, finde ich, ab und zu immer noch gucken, dass es uns halbwegs gut geht und dass wir den Aktivismus wahrscheinlich, also so im Rahmen, wie es halt geht, halt auch ausweiten müssen, weil es gibt noch Länder, da
Ja.
ist es noch eine ganz, ganz andere Geschichte, wenn du queer bist.
Auf jeden Fall, das ist genau das, was ich meinte vorher mit dem, wenn ich jetzt wieder das Motto einbringe, dieses, wo muss man noch, wo kann man noch schaffen,
Ja.
auch international das im Blick zu haben. Ich meine, auch in anderen Ländern oder beziehungsweise jetzt in Polen mit den
Ja.
LGBT-freien Zonen,
Furchtbar.
das sind auch Themen, da müssen wir auch als CSD-Verein für einstehen und auch klar sagen, da stehen wir nicht dahinter und
Ja.
auch unsere Community in anderen Ländern im Blick haben. Und was ganz toll war tatsächlich, wir hatten ja Regenbogenmasken verkauft in unserem Shop und die kamen tatsächlich aus Polen von einem Aktivistenpaar, die die da selber hergestellt haben und verkauft haben. Und das Geld fließt,
Cool.
also ist dann natürlich auch an die geflossen und das fanden wir auch eine ganz tolle Sache, da auch zu unterstützen, was auch unfassbar
Ja.
wichtig ist, da auch
Ja.
einfach genau zusammenzuhalten, sozusagen. Ja.
Das ist mega die schöne Sache. Wenn ich jetzt als Privatperson oder queer oder straight oder was auch immer den CSD irgendwie unterstützen wollen würde, was kann man tun?
Ganz viel. Wir freuen uns da auch sehr drüber. Es gibt ganz unterschiedliche Einbringungsmöglichkeiten, sage ich mal so. Ganz niederschwellig zum Beispiel ist, sich in den helfenden Pool einzutragen. Findet man auf unserer Homepage und da könnt ihr angeben, bei welchem Termin ihr dabei sein wollt. Und wenn wir dann Hilfe brauchen, zum Beispiel bei der Demonstration, da gibt es ja auch meistens Spendenengel und so weiter, werden wir euch anschreiben und da könnt ihr euch rückmelden und sagen, ja, ich habe Bock, ich will da mitmachen. Man kann natürlich Mitglied werden im Verein. Man kann aber natürlich auch ins Orga-Team einsteigen, in das Ehrenamtliche. Da nimmt man dann eben auch an den regelmäßigen Sitzungen teil und hat da natürlich ein bisschen mehr Aufwand, sag ich mal, oder halt mehr Input, wo man mitwirkt. Also so natürlich. Was uns auch immer freut, sind Spenden, so doof wie das klingt, aber
Ja, ich glaube, das muss ja auch irgendwie alles finanziert werden, ne?
genau, da freuen wir uns drüber. Und an sich reicht es auch schon, wenn man zur Parade kommt oder zur Demo, einfach da steht, man ist da, man ist sichtbar, irgendwie jegliche Allies sind gerne
Ja,
willkommen.
ja.
Ja, auch einfach vor Ort zu sein, bei den Veranstaltungen, sich auszutauschen. Also darüber freuen wir uns natürlich super gerne. Und wenn sich jetzt irgendjemand da draußen angesprochen fühlt, auch in den Vorstand kommen zu wollen, wir suchen immer noch queere Leute oder an sich einfach Personen, die da drauf Bock haben. Also ja. Ich denke, bei uns kann man je nachdem, wie viel man machen möchte, sich super einfach einbringen, indem man einfach schreibt und dann gibt es ein Gespräch und dann redet man drüber, was man das machen kann.
Und ich meine, den CSD Stuttgart ist ja nicht der einzige Verein in Deutschland für Leute, die jetzt vielleicht zuhören, die nicht in Stuttgart wohnen oder sowas. Es gibt ja
genau.
super viele Vereine in ganz Deutschland, die sich dem Thema widmen.
Genau, auf jeden Fall. Es gibt auch die Seite CSD Deutschland, da sind, glaube ich, alle Vereine drunter aufgelistet. Stimmt, es gibt da wirklich super viele Initiativen, wo man echt sich einbringen kann, wenn man möchte.
Ja, was ich auch gerade noch richtig schön fand, was du gesagt hast, also diese ganzen Parades und Demonstrationen und das ganze Ding, das ist nicht nur exklusiv für queere Menschen, sondern eben auch für Allies, für heteronormative Menschen, die einfach den revolutionären Gedanken haben, dass alle Menschen gleich sein sollten und alle Menschen die gleichen Rechte haben Richtig. Sollten und dass das auf keinen Fall davon abhängen sollte, wen man liebt oder mit wem man das Bett teilt.
Richtig, und genau. Es sind alle eingeladen zu kommen, sich auszutauschen. Ich denke, davon lebt eine vielfältige Gesellschaft,
ja.
dass man nicht nur nebeneinander koexistiert, sondern auch tatsächlich sich austauscht. Und es sind alle herzlich eingeladen, mit uns ins Gespräch zu gehen, da zu sein, zu feiern. Wir freuen uns da unfassbar, wenn auch Familien am Rand stehen mit ihren Kindern.
Mhm.
Zum Beispiel, ja, also das ist richtig schön, wenn halt die Gesellschaft irgendwie zu dem Punkt kommt, dass auch anders sein und divers sein normal und schön ist.
Ja, das waren gerade eigentlich richtig schöne Abschlussworte von dir, dass anders sein und divers sein schön ist. Mega. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du heute Gast in meinem Podcast warst. Und ich freue mich schon voll auf den Sommer. Ich habe mir auch die ganzen Termine von euch fett in den Kalender eingetragen. Und ich werde
sehr gut.
definitiv auch zur Demonstration kommen und zu Hockitze, wenn die stattfindet, hopefully.
Sehr schön.
Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir vielleicht da draußen auch Leute ein bisschen motiviert haben, da auch vorbeizukommen oder vielleicht sich zu engagieren oder sowas. Es ist eine so unglaublich wichtige Sache. Und wenn jeder nur so einen kleinen Teil dazu beiträgt, dann ist die Welt schon wieder ein bisschen bunter.
Auf jeden Fall. Und es schadet auf jeden Fall nicht, wenn wir alle noch bunter werden.
Definitiv, ja. Hallo ihr Lieben, Anna hier nochmal nach dem Interview. Ich habe mich wegen zwei Themen, die wir andiskutiert haben, aber nicht komplett abschließen konnten, noch mal ein bisschen umgehört und recherchiert und wollte euch da noch mal der Vollständigkeit halber ja meine Ergebnisse dazu teilen. Und das betrifft zum einen die Konversionstherapien, die wir angesprochen haben, und auch den Aspekt der queeren Flüchtlinge. Und wir starten jetzt einfach mal mit den Konversionstherapien. Prinzipiell gibt es ein Verbot der sogenannten Konversionstherapien, das am 7. Mai 2020, also letztes Jahr, durch den Bundestag bestätigt wurde. Und darin ist geschrieben, dass die Konversionsbehandlung an Minderjährigen, also bis 18 generell, sowie an Volljährigen, deren Einwilligung auf einem Willensmangel beruhen, eben verboten sind. Das bedeutet auch, wenn Volljährige über Zwang, Drohung, Irrtum, Täuschung oder so sich darauf einlassen, ohne zu wissen, dass das eigentlich schädlich für sie ist. Also das ist auch verboten und man darf es auch nicht bewerben, anbieten oder vermitteln. Wenn man gegen diese Verbote verstößt, kann man mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft werden und wenn man dafür wirbt, auch ein Bußgeld bis zu 30.000 Euro. Das heißt, es gibt ein Verbot für also ein spezielles Verbot eben mit dem Schutzalter von 18 und dem Schwulen- und Lesbenverband LSVD, dem geht das nicht weit genug. Die würden gerne das Schutzalter auf 26 Jahren erhöhen, weil sie sagen, dass auch junge Erwachsene von gewissem Drang da negativ beeinflusst werden können. Deswegen geht es denen nicht weit genug. Außerdem fordern die eine effektive Ächtung und eine generelle Strafbarkeit auch von den Erziehungsberechtigten, die in egal welcher Weise an diesen Umholungsmaßnahmen mitwirken. Und Was sie als gravierender empfinden, ist, dass man nicht weiß, ob Maßnahmen darunter fallen, die jetzt nicht unmittelbar physisch eingreifen, wie beispielsweise Exorzismus oder psychische Manipulation. Und sie sehen diese Schutzlücke auch im Gesetzesverbot für diese Konversionstherapien für Jugendliche. Das heißt, prinzipiell gibt es ein Verbot, aber einige Kritiker, wie unter anderem der Lesben- und Schwulenverband hier in Deutschland, finden, dass das einfach nicht weit genug geht. Das jetzt mal zum einen Punkt. Und zum zweiten wegen den queeren Flüchtlingen. Kleiner Disclaimer vorab, ich bin natürlich überhaupt kein Experte, was dieses Thema angeht. Die ganze Gesetzeslage hinter den Flüchtlingsthematiken sind hochkomplex und ich versuche jetzt einfach mal das, was ich gefunden habe, so ja, verständlich wie möglich rüberzubringen. Also die Queerness oder die Verfolgung aufgrund der sexuellen oder geschlechtlichen Identität ist in Deutschland ein anerkannter Asylgrund und die Verfolgung muss sich hierbei durch zum Beispiel massive Gewalt, Todesangst, Haft oder andere Form unmenschlicher Behandlung ausdrücken. Und verfolgt gilt man, wenn das vom Staat ausgeht, also vom staatlichen System oder von einem privaten Bereich wie Milizen oder Familien, wenn der Staat keinen Schutz bieten kann. Das Asylverfahren in Deutschland ist dann zweigeteilt. Im ersten Teil wird erstmal geklärt, welches Land für den Asylantrag zuständig ist. Also da geht es auch viel um den Fluchtweg und so. Und im zweiten Verfahren dann sozusagen über den Fluchtgrund. Und hier muss dann wirklich alles sehr offengelegt werden. Also man muss seine sexuelle Orientierung oder die Geschlechtsidentität offenlegen. Man muss sich Fragen zum Privatleben, zum Outing, zu Beziehungen stellen, aber immerhin nicht zu sexuellen Praktiken. Und man muss eben beweisen können, dass man, ja, dass man verfolgt wird. Zum Schutz gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen gibt es das Asyl, das für 3 Jahre gilt, wenn man direkt nach Deutschland gereist ist. Also wenn man vielleicht das Privileg hatte, in den Flieger zu steigen und nach Deutschland zu kommen und dort zu bleiben. Es gibt den Flüchtlingsstatus, der ebenfalls 3 Jahre ist, aber das gilt nur, wenn man über ein anderes EU-Land nach Deutschland einreist. Also ich als Laie denke da dran, wenn man zum Beispiel erst das erste Land, das man betreten hat, als Flüchtling Italien war und dann von Italien nach Deutschland gekommen ist, dann kriegt man kein Asyl, sondern nur in Anführungszeichen den Flüchtlingsstatus, der gilt aber auch 3 Jahre. Und Bürgerkriegsflüchtlinge bekommen einen sogenannten subsidiären Schutz, der erstmal nur 1 Jahr ist, weil man davon ausgeht, dass wenn der Bürgerkrieg dann vorbei ist, die Menschen wieder zurückgehen könnten und diese Verfolgung dann nicht mehr stattfindet. Was ich irgendwie ein bisschen seltsam finde, weil ich meine, jetzt die sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität wird ja nicht verfolgt, weil es jetzt einen Bürgerkrieg gibt. Aber das ist nur meine Verwunderung als Laie wahrscheinlich. Vielleicht gibt es ja jemanden da draußen, der sich da super auskennt. Es ist auf jeden Fall so, wenn die Asylgründe fortbestehen, wird dieser Status, also die 3 Jahre oder das 1 Jahr, verlängert. Und es gibt auch ein beschleunigtes Verfahren, wenn man davon ausgeht, dass keine Asylgründe vorliegen. Und dann wird dann sozusagen die Beweislast umgekehrt. Beschleunigte Verfahren gibt es auch, wenn man aus einem sogenannten sicherem Herkunftsland kommt. Und darunter fallen zum Beispiel alle Länder der EU. Und auch hier kann ich verstehen, dass das ein bisschen kritisch ist, weil Polen ist ja auch in der EU. Und wir kriegen ja alle gerade mit, wie furchtbar da gegen die LGBTQ+-Community gewettert wird, wie die verfolgt werden und diskriminiert werden. Und da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es da einige Menschen gibt, die es dann dort nicht mehr aushalten und die dann vielleicht nach Deutschland fliehen, ich meine, das ist ja auch ein Nachbarland, ne? Um dem zu entgehen. Und dann müssen die eben in diesem beschleunigten Verfahren das erklären und sehr, sehr eindeutig erklären, dass es eben eine Verfolgung von ihnen ist, nur weil sie aus Polen kommen. Genau. Diskriminierung hierbei ist auch noch kein Asylgrund, also so Hassrede oder sowas. Es muss eine schwerwiegende Menschenrechtsverletzung vorliegen, aber dazu zählt auch, wenn man zum Beispiel im Bildungs- oder Gesundheitssystem oder im Arbeitsmarkt eben aufgrund seiner sexuellen oder Geschlechtsidentität ausgegrenzt wird. Also ein unglaublich kompliziertes Feld und natürlich dann auch, wie Selma schon gesagt hat, wenn es dann queere Flüchtlinge gibt, dann brauchen die auch eine Anlaufstelle. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt der Arbeit, die auch der Verein macht und bestimmt auch ganz, ganz viele andere tolle Stellen, die sich da engagieren in diesem Punkt. Genau, jetzt habe ich euch auch nochmal ordentlich vollgelabert. Mir war es wichtig, nochmal diese Lücken zu schließen. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich total freuen, wenn ihr vielleicht eine liebe Bewertung da lasst bei Apple oder mir folgt auf Spotify. Das sind nur zwei, drei Klicks für euch, aber würden mich unglaublich unterstützen. Und genau, ihr könnt mir ja mal auf Instagram schreiben, @wiefrauliebt, wie ihr die Folge fandet. Und ja, ich freue mich auf Austausch und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Be proud and wild and love more. Eure Anna.